Hallo und herzlich willkommen zu der 5. Folge des Blast of Eternity Podcast. Ich bin euer Ben und ich habe natürlich, oder was heißt ich? Also wir sind natürlich wieder am Start. Es ist dabei der Markus.
Hallo zusammen.
Der Tobi.
Moin.
Der Schorsch.
Hi.
Und wir haben einen Gast hier, den Hannes von The Prophecy 23. Stell dich doch mal vor kurz.
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne,
freut
gerne.
Mich, dass ich hier dabei sein darf, als langer Blast of Eternity Besucher und auch Gast auf der Bühne. Ja, ich bin Hannes, Gitarrist und Sänger von The Prophecy 23. Wir machen so eine Art Trash Metal mit ein bisschen Death Metal Influences. Auf der letzten Platte war auch sind wir ein bisschen in die Punk-Richtung gegangen, haben auch eine Funkstelle drin. Also das ist so unsere Musik, die wir machen. Und wir sind schon seit einer Weile beim Blast of Eternity immer wieder als Gast dabei.
Sehr gerne immer wieder und ihr seid ziemlich grün. Also ich glaube, unser gesamter Bedarf an grünem Licht, der wird immer von euch komplett auf der Bühne zelebriert und ausgenutzt.
Ja.
Man könnte sagen, die Band gehört zum Inventar.
Zum grünen Inventar. Im zweiten Drittel der Show nochmal mit dir ein Interview führen. Jetzt steigen wir ein mit der Lage der Nation, mit den News der letzten zwei Wochen. Da ist auf change.org eine ganz spannende Petition aufgetaucht. Josh, was hat es denn damit auf sich?
Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber hier steht was von We Demand 1 Cent per Play. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen über Spotify gerantet.
Ja, genau, und festgestellt, dass sie ein bisschen zu wenig bezahlen, dass das so...
Genau, dass da die, was da rauskommt pro Play irgendwie deutlich unter einem Cent liegt. Ihr müsst mir mit den Zahlen helfen.
Ja, es sind ungefähr, also wenn man es aufrundet, sind es tatsächlich 0,004 Cent pro Stream. Es hat
also ein
bisschen,
Cent...
Genau, eine Staffelung. Also man muss da schon ein paar tausend Streams haben, um da überhaupt in einen nennenswerten Auszahlungsbereich zu kommen. Von dem dann natürlich dann auch noch Verlag, Label und Distributionsplattform ordentlich Provision abkassieren.
Genau, also dagegen klingt ein Cent natürlich so für sich gestanden erstmal wenig. Aber im Vergleich zu dem, was bisher gezahlt wird, das 10.000-fache, nee, keine Ahnung, 1.000-fache.
Ja,
ich übertreibe jetzt hart.
Ja, aber die Größenordnung.
Wer kennt sich denn da näher mit aus? Wer hat es gelesen?
Also die Idee ist tatsächlich, dass die Musiker verlangen, von den Plattformen einen Cent zu kriegen, anstatt diesen Bruchbeträgen, die man halt momentan bekommt. Und so nett ich diese Sache finde, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Also wenn man eine Steigerung um 1000% hat, dann muss auch Spotify selbst 1000% teurer werden. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute auf einmal anfangen, 80 Euro, 80 Dollar im Monat für Spotify zu zahlen, damit die Künstler ein geregeltes Einkommen haben?
Also ich weiß nicht, ob die Beiträge für Spotify unbedingt so um Vielfaches steigen müssen, wenn man sieht, was für eine Marge drin ist. Wenn der Spotify-Gründer einer der reichsten Männer der Welt ist, dann muss ja da schon irgendwo eine Marge drin sein, die man noch erstmal noch, wie soll ich sagen, aufzehren kann, bevor man sagt, man erhöht den Beitrag. Also ich denke, das muss nicht unbedingt um das X-fache steigen dadurch. Und die Frage wäre auch, was ist jemand bereit zu zahlen? Im Moment kostet es 9,99 €. Beziehungsweise 9,67 Euro, glaube ich, aufgrund der Mehrwertsteuerreduzierung. ist eigentlich nicht viel, wenn man überlegt, was man dafür alles bekommt.
Sehe ich genauso. Also wenn ich tatsächlich dran denke, was ich vor Spotify im Monat an Geld in Platten investiert habe, selbst als armer Student, waren das locker mal zwischen 50 und 80 Euro im Monat. Das waren dann irgendwie so eine Handvoll Platten. Und das ist jetzt alles irgendwie auf diese 9 Euro runtergedampft. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen mehr im Markt drin und auch von meiner Seite eine Bereitschaft, mehr für die Musik zu bezahlen, wenn es dann eben auch entsprechende Mehrwerte gibt, wie zum Beispiel gescheite Masterings und keine irgendwie Kompressoren, die Spotify draufschraubt. Also ich glaube, da könnte man schon noch was machen. Tobi, wie siehst du das? Spotify, du bist in vielen Bands, kriegt ihr da nennenswert was raus?
Ich bin beidseitig dabei, also sowohl in vielen Bands dann natürlich, als auch dann wieder ein beinahe schon Hardcore-Spotify-User. Also ich nutze eigentlich kaum mehr was anderes außer Spotify, vielleicht noch gelegentlich YouTube, weil Spotify keine Videos und so weiter. Und da ist dann YouTube schon besser. Also tatsächlich sind es nicht nennenswerte Beträge, die da rauskommen. Aber wir sind ja auch keine quasi große Band, sondern eher so klein lokal mit so 1000 Likes auf Facebook und so weiter. Keine Ahnung, wie viel Plays genau. Also das sind, glaube ich, keine 100 Euro im Jahr, die da zusammenkommen.
Ja, das trifft es relativ gut. Also ich glaube, wir haben jetzt mit 4000 Plays so irgendwie so ein bisschen mehr als ein 10er, 20 Euro so um den Dreh verdient. Ist nicht viel.
Ja, aber wenn ihr als Hardcore-Nutzer, ihr habt wahrscheinlich echt die Bereitschaft, ein bisschen mehr zu zahlen, weil, wie du gerade sagst, normalerweise ging da mehr Geld raus. Ich gehe gerade den umgekehrten Weg. Ich benutze, wenn dann, überhaupt nur Spotify Free, habe mein Abo, glaube schon seit über einem Jahr gekündigt und vermisse es gar nicht. Und habe jetzt sogar meinen Plattenspieler in Betrieb genommen. Und was da gerade an Kohle drauf gerät, Kinder, das wollt ihr nicht wissen.
Also du shoppst also, dann tatsächlich auch das harte Vinyl und legst es dann
auf den Plattenspieler. Ich habe gerade gestern auf Discogs irgendwie einen Händler entdeckt, der schön Secondhand White Metal Platten hat, also To Hell with the Devil geshoppt, Soldiers Under Command geshoppt, irgendeine White Cross Platte noch und Atomic Arena von Baron Cross. Gleich mal ein Fufi weg mit Versand, aber geht.
Was bezahlst du für meine Virgin Forest Single?
Ah. Dazu müsste ich erst mal Virgin Forest hören.
Nee, ist gar nicht mal so gut. Aber es ist halt so die Legende unter den Unblack-Raritäten. Gut, also zusammengefasst, ich glaube, wir kommen da nicht zu der Lösung für alle, aber ich finde das Argument von Hannes tatsächlich ein sehr gültiges. Ich finde es vor allem auch ein sehr gültiges, dass die Wertschöpfungskette klein bleiben muss. Das heißt, ein Apple darf nicht 30% von Spotify kassieren. Ein Verlagssystem zwischen, ein Distro-System dazwischen darf nicht 16-20% von den ohnehin schon geringen Einnahmen kassieren. Also da muss sich vielleicht auch Spotify erstmal in eine Richtung öffnen, wo man auch als Musiker direkt die API und die Songs einstellen kann. Und es muss ein gestaffeltes System geben, welches das Geld besser und fairer verteilt. Ist das vielleicht so ein schöner Kompromiss?
Ja, aber um zurückzukommen auf die Striper-Platte, die ich eben erwähnt habe, Michael Sweet hat auch ein schönes Zitat rausgehauen auf Blubbermouth, glaube ich, eben auch angesprochen auf das vorhin, dass eben der Besitzer von Spotify oder der Geschäftsführer, keine Ahnung, irgendwie gut Kohle scheffelt, sein Unternehmen macht irgendwie Minus, die Marge ist irgendwie, keine Ahnung, keiner weiß es. Und sein Fazit ist einfach nur, er kann den Tag nicht erwarten, an dem Spotify vernichtet ist. Oder es nicht
mehr
gibt.
Ja, das ist hart. Aber letzten Endes hören wir alle seine Musik über dieses Tool. Also
nicht alle.
Ja, du bist vielleicht der Einzige, aber also der Einzige hier in der Runde, das sage ich ganz ehrlich.
Ja,
also ich habe mir neulich auch noch mal die Frage gestellt, ob auch ein Direktvertrieb von MP3-Dateien eine Lösung sein könnte. Und das wäre jetzt mal die Frage an euch. Ihr seid ja alle, fast alle Spotify-User. Würdet ihr, wenn wir als Band jetzt zum Beispiel sagen würden, wir haben jetzt eine Single, die stellen wir bei uns im Online-Shop für 1,99 Euro oder sowas zum Kauf, dass ihr sie runterladen könnt, die euch für immer gehört. Würdet ihr sowas dann machen? Gibt es da überhaupt noch die technischen Möglichkeiten oder hättet ihr überhaupt noch die technischen Möglichkeiten dann zu sagen, ich habe wirklich eine eigene MP3 sozusagen Sammlung, die ich dann irgendwo in Spotify oder in anderen Player einbinde oder ist es völlig out?
Ja, aber ich bin tatsächlich Nutzer von Bandcamp. Bandcamp ist genau das, was du gesagt hast, außer dass es halt so ein Shop-System für nicht nur MP3-Dateien ist, sondern auch für Wave-Dateien und FLACs, also komprimierte Wave-Dateien. Und wenn ich ein Album habe, welches mir auf Spotify sehr gut gefällt und ich auch sicher bin, dass das, was ich da auf Spotify höre, in einer niedrigeren Klangqualität nicht das ist, was der Engineer gedacht hat, der finale Master zu sein, dann shoppe ich mir tatsächlich den unlimitierten CD-Master in Anführungszeichen von Bandcamp. Das habe ich jetzt schon oft gemacht und das wird auch meine Band im Release machen, dass es dann auf Bandcamp einen separaten Master gibt, der anders gemischt ist, der jetzt nicht auf diese -16 LUFS geht, die Spotify enforced, sondern audiophil ist, also für Menschen, die das vielleicht auch mit Abhören anhören wollen. Und da habe ich überhaupt kein Problem damit, auch 2 bis 3 Euro pro Song zu bezahlen, wenn es mir gefällt. Habe ich zum Beispiel gemacht letztens für Batuschka oder für die letzte Wintersun. Bei letzten Wintersun habe ich es bereut, bei Batuschka nicht.
Okay.
Ja, interessant. Ich würde tendenziell auch den Weg gehen. Also momentan sieht es bei mir so aus, ich habe gar keine CD-Wiedergabegeräte mehr. Höchstens mein altes Laptop, wenn ich das wieder auspacken würde und damit mir die CD rippen, dass ich sie dann auf einem anderen Gerät aus abspielen könnte. Das heißt, ich konsumiere die Musik digital über Spotify, aber kaufe mir dann bevorzugt von kleinen Bands dann noch die CDs, um bewusst die kleinen Bands zu unterstützen, weil man kennt das ja, da war man selber mal und freut sich über jeden Zehner, dem ein irgendein alter Herr dann zusteckt. und die ja, also genau, Bandcamp ist natürlich auch sehr, sehr spannend, würde ich tendenziell schon eher tun. Also die Frage wäre, momentan ist Spotify tatsächlich mit Abstand das komfortabelste. Also es gibt nichts anderes, das ich kenne, das irgendwie komfortabler ist. Und wenn Spotify von heute auf morgen weg wäre, das wäre auch mal eine spannende Frage, was dann passieren würde tatsächlich. Oder, Ben?
Also ich hab jetzt eine etwas andere Perspektive. Ich habe zwar Spotify auch immer noch, ich habe auch immer noch den Premium-Account, aber ich nutze den mittlerweile seltener. Das liegt aber auch daran, weil ich persönlich jemand bin, wenn mir eine Band gefällt und die könnte ich rauf und runter hören, dann will ich die komplette Diskografie haben. Ich kaufe mir CDs. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, das als CD zu kaufen, dann würde ich auf jeden Fall sowas wie Bandcamp oder andere Plattformen, wo man Musik kaufen kann, würde ich dementsprechend dahin gehen. Gerade um das vorhin mit dem 1 Cent pro Stream nochmal aufzugreifen. Natürlich ist das nicht realistisch, aber im Prinzip muss man sagen, dass ein Musiker auch davon leben muss. Und wenn er jetzt kein Geld für irgendwas kriegt, für Musik, die er zur Verfügung stellt, dann es wird schwierig. Deswegen halte ich solche anderen Angebote wie Bandcamp und so weiter deutlich sinnvoller. Und ich persönlich höre viel Musik über meine Musik-App auf dem iPhone.
Und wo kommen da dann die MP3s her? Also sind es dann CDs, die du mal geshoppt hattest? Oder sind das MP3s, die du gekauft hast? Wo kommen da die, also was ist die Quelle dafür?
Also ich ziehe das quasi auf mein MacBook hoch, habe da iTunes drauf und dann wird das quasi auf mein iPhone geladen. Und dann habe ich das quasi auf dem Telefon.
Gut, also dann, um dann die Frage von Hannes zu beantworten, du wärst dann auch ein Kandidat, der die MP3s shoppen würde.
Absolut.
Ja, dann spannend.
Okay.
Dann
also haben wir hier jetzt praktisch ein Viertel von euch würde es machen.
Genau, du hast jetzt schon 10 Euro verdient.
Yes. Also ich finde, je länger man drüber nachdenkt, man kommt immer wieder auf den Punkt, inwieweit ist man bereit, Bequemlichkeit aufzugeben, um dafür faire Verhältnisse zu haben. Das ist bei Musik, jetzt haben wir das als Beispiel mit Spotify, ist es bequem. Für mich auch. Ich zahle fast nichts. Der Musiker kriegt eigentlich im Grunde nichts. Ist im Grunde nicht fair, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber inwieweit bin ich als Nutzer bereit, meinen Komfort aufzugeben. Ich glaube, das ist die Kernfrage, die sich aber auch bei anderen Sachen stellt.
Genau, und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, was die Fairness und den Konsum betrifft. Denn unsere Dachorganisation der CVJM Bundesverband hat gemeinsam mit einer großen Vielzahl von weiteren Jugendorganisationen einen offenen Brief an unsere Bundeskanzlerin geschrieben. Der ist relativ kurz, das sind 2 Seiten. Und der Inhalt, die Petition, die gestartet wurde, ist ganz einfach. Wir wollen faire Lieferketten für unsere Konsumprodukte. Wir wollen Lieferketten, die weder unsere Erde ausbeuten, noch Menschenrechte verletzen und auf Ausbeutung basieren. Unterschrieben hat das Ganze neben dem CVJM unter anderem noch die DGB-Jugend, Brot für die Welt-Jugend, die WWF-Jugend, der Verband der christlichen Pfadfinder, der VCP, Amnesty International, die Greenpeace-Jugend und ganz unten rechts im Eck steht tatsächlich auch die All Africa Students Union. Also ein eine breite Gruppe von Dachverbänden, denen das ein wichtiges Thema ist. Und ich denke, wir als jemand, der jetzt in der Metal-Szene ist, können und müssen uns da an die eigene Nase fassen, denn es trifft uns, glaube ich, ganz stark bei der Frage nach fairem Band-Merchandising. Wenn ich daran denke, was es da oft gibt, irgendwie 2,50 Euro Rohlinge, irgendwie Fruit of the Loom, in Marokko zusammengedübelt, aus Fernost, in irgendwo gedruckt mit potenziell giftigen Farben unter zweifelhaften Arbeitsbedingungen. Das ist, denke ich, nicht schön und ich glaube, darüber müssten wir mal reden.
Ja, vielleicht direkt die Frage, wer von euch trägt gerade ein faires Bandshirt? Ich nicht.
Boah,
ist dummerweise, muss ich gestehen, von einer meiner eigenen Bands.
Ja, ich hab hier eins geshoppt und ich habe genau deshalb gerade vorhin auch nochmal reingeschaut, was es ist. Es ist nicht fair, es ist einfach ein Standard-Fernost-Shirt, welches wahrscheinlich irgendwo bedruckt wurde und dann für 25 Euro an mich verkauft.
Hannes, da muss ich dich gleich mal fragen. Ich bin voll Fanboy heute. Ich habe ein Shirt von euch an.
Vielen Dank.
Ich stehe dir da dazu.
Ja, wahrscheinlich waren wir da bisher auch zu bequem, das mal bis zum Schluss durchzudenken oder durchzuprobieren. Wir haben bis jetzt auch die normalen Lieferketten benutzt und haben demnach auch vermutlich, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, jetzt auch keine T-Shirt-Rohlinge im Einsatz, die besonders fair hergestellt wurden. Also klar, der Druck ist in Deutschland gemacht worden. Das ist, denke ich, bei vielen Bandshirts von kleineren Bands so, die jetzt keine Containerladung aus China sich holen, bedruckt. Aber es geht ja im Grunde hauptsächlich um die Rohlinge. Und mich würde es als Band auch mal interessieren, vielleicht ist es auch was, wo mal jemand uns einen Tipp geben könnte, was es für faire Anbieter gibt, wo man auch große Mengen in gleichbleibender Qualität kriegt an T-Shirts, zum Beispiel an schwarzen T-Shirts.
Das ist ein guter Punkt. Wir standen tatsächlich vor genau dieser Frage, als wir 2017 uns dem Thema angenommen haben, den Blast of Eternity, also auch da, wir fassen uns an die eigene Nase, das, was wir davor gemacht haben, war jetzt nicht besonders rühmlich. Das ist genau die Standard-Lieferkette, das heißt ein Fruit of the Loom-Shirt, teilweise unter 1 Euro im Einkauf und dann der Druck in, ich weiß es nicht, ob es Fernost oder Nahost ist, aber auf jeden Fall in einem Billiglohnland mit Arbeitsbedingungen, die wir jetzt nicht nachvollziehen können. Und 2017 haben wir über die Textilwerkstatt vom Jugendhaus Zentralen, dem wir auch stattgefunden haben, dann zum ersten Mal versucht, das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, der Siebdruck hat in Deutschland stattgefunden mit dem Siebdruck-Equipment in Stuttgart. Und die Rohlinge sind Earth-Positive-Rohlinge, die ja zertifiziert saubere Lieferketten haben und auch eine Bio-Baumwolle, die unter akzeptablen Bedingungen gezüchtet und gepflanzt und geerntet wurde. Der Preisunterschied ist enorm. Also während man für so ein Fruit of the Loom Rolling 1 Euro bezahlt, 1,20 Euro, landet man bei diesen Earth Positives Rollingen deutlich im Bereich von 10 Euro. Und das ist halt gleich mal Faktor 10. Und das bedeutet halt, dass man als Band eben nicht die 15 Euro Gewinnmarge hat, sondern vielleicht nur 5 Euro Gewinnmarge. Und das merkt man dann halt schon im Geldbeutel. Fußnote, wenn man den Preisunterschied eben nicht an die Kunden weitergibt. Und das ist jetzt halt die große Frage. Würde ein Metal-Fan oder würden die Metal-Fans die T-Shirts auch kaufen, wenn sie 25 Euro kosten? Wenn sie so viel kosten wie ein Adidas-Shirt, wie ein Nike-Shirt, welches letzten Endes auch nur so teuer ist wegen der Marke, ist man bereit, dann für die Marke seiner Lieblingsband ähnlich tief in die Tasche zu greifen? Ich weiß es nicht.
Naja gut, mal streng genommen gesagt, also wenn du jetzt bei EMP guckst oder bei Nuclear Blast oder auf Konzerten, die T-Shirts sind ja alle schon bei 25 Euro, auch mit den normalen Rolling. Ja, muss man halt, glaube ich, für sich selber überlegen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben damals einfach beschlossen, wir machen das. Wir verzichten ein bisschen auf die Querfinanzierung durch die T-Shirts. Haben, glaube ich, das ist jetzt total Self-Review, gute Reviews bekommen zu dem Shirt. Ich finde es tatsächlich, also es sitzt gut, es ist leider ein bisschen dünn, der Rolling, aber ich meine, ich habe auch noch ein Shirt von Spätregen. Tobi, korrigier mich. Ich meine, das wäre auch Bio und Fairtrade und so. Und das sitzt richtig gut. Aber ich glaube, da habe ich auch 25 Tacken für ihn gelegt. Aber das sitzt halt auch Bombe. Das hat auch einen super Schnitt. Also selbst für meinen unförmigen Körper.
Ja, das Spätregen-Shirt ist natürlich auch sehr exklusiv und sehr stylisch. Da ist natürlich der höhere Preis auch gerechtfertigt.
Das war jetzt ein bisschen Selbstlob, kann das sein, Tobi?
Ich war in dem Prozess nicht beteiligt. Das hat alles der andere Markus gemacht.
Okay, das heißt, kann ich ihn schon loben. Zumindest deine eigene Band gelobt. Aber das ist in gewissen Rahmen auch okay. Wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, dann ist das, glaube ich, auch ein Marketingvorteil. Also man kann das Shirt ja dann auch platzieren als, hey, wir sind es hier besonders fair, und wenn ihr dieses Shirt kauft, dann ist das halt kein Schrott, sondern es ist dann halt eine bessere Qualität und ihr werdet vielleicht länger damit glücklich, als jetzt mit einem 2-Euro-Shirt, welches irgendwie nach zweimal Waschen komplett verzogen ist und 3 cm kürzer wurde.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass der Trend schon dahin geht, zu versuchen, fairere Kleidungs- und Textilien zu kaufen. Und wenn man das entsprechend, wie du es gerade meintest, kommuniziert, im Sinne von, es kostet jetzt ein paar Euro mehr, aber dafür ist es auch unter faire Bedingungen produziert. Und das heißt, wir stecken das Geld nicht ein, sondern es geht weiter, wird weitergereicht. Dann sind, glaube ich, schon ziemlich viele schon bereit, tiefer in den Geldbeutel zu greifen.
Mhm. Ist ein guter Punkt. Ich finde, man sollte es ausprobieren. Wir werden es mit dem BOE weiter ausprobieren. 2020 gibt es kein BOE, haben wir ja schon mehrmals gesagt im Podcast. Ist wegen Corona nicht drin. Auch weil die ganzen Locations, die dafür in Frage kommen, nicht bespielt werden können und uns das Risiko einfach zu groß ist. Und wenn es dann mal wieder Shirts gibt, wir werden weiterhin in dem Bereich der fairen Lieferketten bleiben und vielleicht auch ein bisschen mit den Preisen mit den Preisen experimentieren. Momentan, wie Josh schon gesagt hat, haben wir jetzt bei den 2017er Shirts auf die Querfinanzierung verzichtet. Wir haben dann tatsächlich die Shirts jetzt erstmal in Deckung kalkuliert, sodass das Projekt-Shirt an sich grün wird für uns, allerdings ist nicht das Festival querfinanziert. Für weitere Auflagen kann ich mir aber durchaus auch vorstellen, das als ein Pledge von den Besuchern zu betrachten, als eine weitere Form der Unterstützung, wenn es dann eben ein bisschen teurer wird und vielleicht dann doch eher in den Bereich 25, 30 Euro geht. Ich glaube, für ein gutes Shirt, welches auch ein paar Jahre hält, ist das komplett in Ordnung. That said, damit man Shirts verkaufen kann, müsste es mal wieder Konzerte geben. Und es gab Konzerte unter erschwerten Corona-Bedingungen. Und einer von uns war da tatsächlich dort, nämlich Tobi, du warst mit deiner Band Cantus Levitas sogar auf der Bühne. Wie war es denn, vor sitzenden Menschen zu spielen?
Ja, ich war dort beim Pop-Up Kultur in Heilbronn, von der Stadt ins Leben gerufen und die entsprechenden Abende vom Popbüro Heilbronn organisiert. Und es war sehr spannend. Also ich war mir nicht so sicher, was uns da erwartet, aber ich hatte Bock, wieder auf die Bühne zu gehen und mal eine Stunde auf der Bühne abzuspacken. Aus der Sicht hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich hatte sehr viel Spaß auf der Bühne. Aber es war natürlich dementsprechend ein bisschen, naja, komisch, so ein bisschen. Also sonst ist man es gewohnt, dass die Leute sich sehr, sehr eng an die Bühne drängen und mit singen, mit schreien und so weiter.
Wie ist es denn vom Feedback? Also kriegt man da überhaupt die Energie auf die Bühne? Ist man da überhaupt motiviert? Gibt es da den Push? Also ich glaube, da fehlt doch so ein Feedback-Loop.
Ja, schon ein Stück. Also quasi genau das, was ich meine, wenn das Publikum sich nicht vor die Bühne drängt, sondern in gebührendem Abstand. Also es waren irgendwie 5 Meter von der Bühne zu den ersten Stühlen und die dann auch sehr, sehr breit gestreut. Allerdings war es bei uns so, dass die Leute sehr viel Bock hatten auch. Also die sind von vorne bis hinten, waren die auch dabei, haben mitgemacht, soweit es natürlich zugelassen war, beziehungsweise ging, was dann schon wieder viel kompensiert hat. Also wenn ich an das Konzert, auf dem Schorsch und ich damals waren, unser erstes Sitzkonzert, da war das ja ein bisschen anders, da saßen wir da und haben in Ruhe die Musik genossen. Das waren dann schon 2 Paar Schuhe. Und es war natürlich auch deutlich mehr da in Heilbronn, also fast 150 Leute vielleicht, schätze ich.
Ja, immerhin, also das ist ja schon eine beachtliche Anzahl. Das war dann allerdings auch schon eine größere Fläche, denke ich. Also Deutsch-Ordenhof ist ja ordentlich, ordentlich groß.
Ja, es sind einige Quadratmeter. Ja. Die Energie hat, also zumindest bei mir, die hatte sich ja schon die letzten Monate angestaut, die wollte raus und dementsprechend war ich da sehr, sehr schnell auf, sag ich mal, 100. Und bei den anderen, ja, ich glaube, das ging auch relativ schnell, aber da sicherlich war es nicht unsere beste Show, denke ich. Aber die geilste dieses Jahr bisher. Mhm.
Hannes, habt ihr schon eine Corona-Show spielen dürfen oder wartet ihr dann noch, bis der Virus mal hinweggezogen ist?
Ja, also wir wurden auch angefragt für das Event in Heilbronn, mussten aber absagen, weil die Hälfte von uns im Urlaub war zu dem Zeitpunkt.
Aber das ist auch gut.
Das war vorher nicht so ganz klar, dass es im Mitte August stattfinden wird. Das war ein Grund, aber wir haben auch, um ehrlich zu sein, will ich auch nicht verheimlichen, dass wir echt ziemlich Schiss davor hatten, vor sitzendem Publikum zu spielen. Das hat uns auch nochmal bewegt, jetzt sage ich mal, unseren Urlaub jetzt nicht umzubuchen, sondern zu sagen, okay, dann soll das jetzt so sein. Da spielen wir jetzt dieses Mal halt nicht mit. Also das war so der eine Punkt, weil ich mir das schlecht vorstellen konnte oder wir uns schlecht vorstellen konnten, was die Stimmung angeht. Wir hatten auch schon Anfragen vor einigen Wochen oder sogar relativ früh in der Corona-Phase, wo es um Streaming-Geschichten ging, also in irgendeinem Studio praktisch zu sein oder in einer Halle, die extra hergerichtet wird. Und das waren auch alles Sachen, die wir abgelehnt haben, weil wir uns nicht vorstellen konnten, den Spirit irgendwie zu kriegen für uns als Band auf der Bühne. Deswegen finde ich es jetzt total interessant, was du erzählt hast, dass die Energie, die sich bei dir aufgestaut hatte, jetzt praktisch dafür gesorgt hat, dass du eine coole Show hattest, auch wenn jetzt nicht 2000 Leute in der ersten Reihe sich platt gedrückt haben. Aber nee, wir haben noch kein so ein Corona-Konzert in Anführungszeichen gespielt. Und wir überlegen auch tatsächlich, wie es jetzt in den nächsten Wochen sein wird, weil es gibt da das ein oder andere Konzert, das wir eigentlich schon, wo wir gebucht sind. Zum Beispiel unsere CD-Release-Show, die mussten wir ja verschieben. Wir hatten ja am 20. März eigentlich unsere CD-Release-Show. Das war ja da, wo es gerade losging. Und die haben wir natürlich verschoben auf 5. Dezember. Ja. Und wer weiß, was bis dahin ist, aber ich stelle mir es schwierig vor.
Ja, geht mir genauso. Ich bin ja mit Opus Ere auch seit Corona nicht mehr aufgetreten. Mhm. Und wir planen jetzt auch unsere Release-Show tatsächlich als besonderes Livestream-Event stattfinden zu lassen und versuchen da auch die von dir angesprochenen Probleme, die so ein Streaming-Konzert mit sich bringt, in den Griff zu kriegen, weil es ist halt schon was anderes. Und wir hatten es auch in den letzten Episoden schon mehrmals, dass die Streaming-Konzerte, die wir halt angeschaut und angehört haben, dass die halt echt auch ein bisschen peinlich waren und in vielen Bereichen nicht funktioniert haben. Das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Also viele Streaming-Konzerte, die stattgefunden haben, haben einfach nicht gut funktioniert.
Ja. Sehe ich auch so. Wir hatten, am Anfang waren wir echt gehypt und wir hatten, glaube ich, am ersten Tag der Corona-Krise oder einige Stunden, nachdem unsere Tour abgesagt wurde, wir haben ja eine vierwöchige Europatour eigentlich geplant gehabt, eine Stunde, nachdem die abgesagt war, ist der Phil, unser Gitarrist, war da schon auf thoman.de und hat sich, ach so, darf man das sagen, also er hat sich in der Village Lives raus. Klar, also dann beginne ich den Satz jetzt nochmal neu. Ungefähr eine Stunde, nachdem unsere Tour abgesagt wurde, hat der Phil schon im Internet sich Equipment bestellt, so ein Videoschnittpult, wo du vier Kameras einfügen kannst, hat es bei sich daheim aufgebaut und das volle Setup schon gefahren. Also wir waren echt gehypt, so ein Ding zu machen, haben eigentlich gedacht, cool, wir sind also die Ersten und das ist voll witzig so, aus dem Proberaum mit vier Kameras und so und dann schneiden wir das live und sowas. Aber als dann das krasser wurde mit Corona und ich habe das ja bei mir in meiner Arbeit sehr hautnah mitgekriegt, haben wir dann gesagt, wir machen gar nichts mehr und wir haben uns auch nicht mehr im Proberaum getroffen, weil wir zu fünft in einem, weiß ich nicht, 14 Quadratmeter Raum ohne Lüftungsmöglichkeiten dann gesagt haben, wir machen gar nichts, einfach aus diesem Gedanke raus, dass wir uns auch nicht gegenseitig irgendwie anstecken wollen. Das muss man ja auch immer noch bedenken bei der ganzen Geschichte.
Richtig, genau. Es geht ja nicht nur darum, dass die Besucher sich anstecken, sondern auch eine Band ist letzten Endes genauso wie im Büro oder in irgendeiner Arbeitsgruppe auch eine Ansammlung von Menschen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich bin auch gespannt, was aus der Pop-Up-Kultur in Heilbronn wird, ob sich diese Konzertreihe, es ist jetzt ja etabliert, ob daraus ein langfristiges Konzert wird. Vor allem, was passiert, wenn es jetzt kälter wird, dann funktioniert Open Air einfach nicht mehr. Und ich glaube, es wird uns noch eine Weile begleiten, der Shutdown der Kultur.
Sollen wir uns so lange mal mit neuer Musik beglücken?
Ja, würde ich auch sagen. Bevor wir hier jetzt den Konzerten hinterher jammern. Was gibt's denn Neues an Musik? George, du hast fünf Musik-News. Erzähl uns, was es Neues gibt.
Ich habe ein bisschen gesammelt.
Was können wir in Spotify oder auf Schallplatte anhören in den nächsten Wochen?
Ach, auf Schallplatte. Wahrscheinlich ist die eine Pfälzer Band, die da dabei ist, wahrscheinlich potenzieller Schallplattenkandidat, aber gut. Spotify ist ein guter Stichpunkt. Da wir jetzt mit den ganzen geschichtlichen Playlisten durch sind, wird es sich wahrscheinlich lohnen, da eine Playlist draus zu machen.
Genau, also es wird
wieder
eine Playlist geben in den Shownotes mit der neuen Musik. Und das erste ist gleich mal Unseen Faith. Was spielen die Jungs und sind Mädchen dabei? Nee, sind es nicht. Was spielen die Jungs?
Weiß ich gar nicht, ob Mädchen dabei sind. Ich habe die Band nur einmal live gesehen und dann, das war auf dem Elements of Rock und die haben auch ziemlich viel mit Licht von hinten gearbeitet, sodass man nur Schatten gesehen hat. Unseen Faith kommen aus Dänemark und spielen eigentlich so Metalcore, Deathcore. Was heißt eigentlich? Sie spielen es. Tendenziell eher Deathcore. Die neue Single nennt sich Hardwired. Ist vor kurzem, also kurz vor dieser Aufnahme, rausgekommen. Ist meiner Meinung nach ein bisschen untypischer für die Band, weil sie ein bisschen melodischer ist. Aber knallt trotzdem noch ganz gut. Mhm. Also ich meine, wer bei Fit for a King sich die neuen Singles angehört hat, die ja wirklich sehr melodisch sind, der kann sich dann bei Unseen Faith abholen lassen. Da knallen auch noch die soften Sachen ziemlich gut. Ich finde es vor allem schön, dass wir hier jetzt auf dieser Liste gleich zwei Deathcore-Metalcore-Bands aus Europa haben, weil der eigentlich sonst dieser Markt von amerikanischen Bands dominiert wird. Die zweite Band sind nämlich fast schon Locals. Sie waren auch schon öfters bei uns. Ich glaube, haben drei oder vier Konzerte bei uns gespielt.
Ja, haben sie sich irgendwann mal aufgelöst.
Irgendwie kommt da jetzt doch neue Musik durch.
Freut mich, weil es ist echt eine super Band mit dem strangesten Namen aller Zeiten. Nämlich
Aliens Ate My Setlist.
Aliens Ate My Setlist.
Das ist wahrscheinlich also, wenn die mal in den Podcast kommen, dann kriegen die auch sofort die Frage aller Fragen. Wie habt ihr euren Bandnamen gefunden?
Sehr gut.
Aliens haben unsere Setlist aufgefressen. Das war halt so. Also, ne?
Es gibt aber leider von den Aliens ohne Setlist, von der Band ohne Setlist, weil es der Aliens gibt, noch keine veröffentlichte Single, sondern nur ein Sound-Snippet. Ist das richtig?
Genau, also die Single kommt am 5. September, das ist ein paar Tage nach dieser Aufnahme hier. Wahrscheinlich ist sie bis dahin sogar schon draußen und ihr könnt sie voll angehört haben, aber das Snippet klang ganz gut. Also, ich lasse mich da auch gerne aufklären. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt bei den Aliens, weil ich dachte auch, ja, die haben eine riesen Abschiedsshow im Stuttgart im Club Zentral gespielt und sind weg von der Bildfläche, haben sich ihren Privatleben und Berufsleben irgendwie zugewandt. Und jetzt auf einmal kommt doch neue Mucke. Aber ich glaube, sie haben gesagt, irgendwie live spielen ist dann doch nicht.
Ja, dann wissen wir schon, wer der nächste Gast ist. Also gleich mal Anfrage raus und genau diese Fragen stellen wir dann.
Schauen wir mal. Müssen wir mal Kontakt herstellen. Oder falls ihr zuhört, meldet euch bei uns. Genau. Kommen wir now to something completely different.
Ja, schon sehr, sehr viel anders und mit überraschend hochkarätigen Gastsängern.
Ja, das tut der Musik. Also, Jungs, nichts gegen euch als Sänger, aber damit habt ihr euch einen Riesengefallen getan.
Ist es nötig?
Ja, das klingt jetzt so böse. Das ist halt purer. Also, Adorned Graves aus der Pfalz spielen halt diesen totalen Ende 80er, Anfang 90er Thrash-Sound. Die leben das total, die lieben das total. Beim Auftritt bei uns, die waren mal vor 2 Jahren bei uns oder so, habe ich schon gemerkt, also ich feiere die ziemlich, aber sie haben dann doch ziemlich polarisiert. Also weil es halt doch schon eine Nische ist, oder?
Ja, also es ist, glaube ich, es ist sehr gute Musik, aber es ist halt schon, ich würde mal sagen, true im ursprünglichsten Sinne. Also sie machen sehr historisch korrekte Aufführungspraxis ist da vielleicht der richtige Begriff für den Musikwissenschaftler. Sie sind da halt schon, wie man das halt damals so gemacht hat. Und jetzt würde mich auch mal interessieren, Herbie Langhans, den kennt man von Avantasia, den kennt man von ganz früher noch von Seventh Avenue und von, wo hat er noch mitgespielt? Bei Sinbreed. Wie kommt er dazu? Wie passt er da rein? Also wenn ich mir jetzt diesen truen Metal mit einer Reminiszenz an den 80ern vorstelle und dann Herbie's doch recht moderne Power-Metal-Stimme, wie geht das zusammen, Josh?
Das passt eigentlich schon recht gut.
Passt es gut?
Man kann sich das auf YouTube oder auf Spotify, ich habe gar nicht geguckt, ob es da ist, falls nicht, gibt es YouTube-Links in den Shownotes, reinhören. Ist ein Gesangsduett, in Anführungszeichen, mit dem Schlagzeuger. Doch, aber es passt aber. Also sie haben auch ihren Sound ein bisschen abgeändert im Vergleich zum ersten Album. Da waren sie noch sehr doomig, thrashig, oldschoolig. Sie sind immer noch thrashig unterwegs, immer noch oldschoolig unterwegs, aber haben der Produktion ein bisschen mehr Bums verleiht und da passt natürlich so eine Powerstimme ziemlich gut dazu. Die zweite Stimme ist allerdings deutlich truer. Sehr muss man gut. Schon sagen. Sagt sehr euch der Name was? Dale Thompson?
Dale Thompson leider nicht. Woher müsste ich den kennen? Boah.
Bright sagt dir aber schon was, oder?
Ja, nur vom Namen. Du weißt ja so, ich bin da nicht so drin. Ich trage schwarze Westen und keine Jeanswesten.
Ach komm, Bright, also die legendären Bright. Dale Thompson ist relativ aktiv noch. Ich glaube, den kann man sich einfach als Gastsänger shoppen. Weiß ich nicht, ob die das so gemacht haben. Klingt auf jeden Fall mega, der Track. Also wirklich, als hätten sie es in den 90ern aufgenommen, nur mit gescheiter Produktion.
Ja, nice. Dann, wenn ihr auch Jeansmessen trägt, dann gönnt euch die 2 Songs in den Shownotes und auf unsere Spotify-Playlist. Jetzt gibt es ein neues Release von einer Band, die kenne ich gar nicht, Black Fate. Und die heißen so wie eine meiner, nein, das Release heißt so wie eine meiner Lieblingsbands heißt. Hat das irgendwas zu tun? Ich glaube nicht, das ist Zufall.
Ich weiß es gar nicht. Ich muss auch gestehen, dass der einzige Grund, warum die in diese Liste gefallen sind, ich bin auf diese Band damals aufgenommen, Black Fate heißt die Band, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil sie waren mal beim Emil Westerdahl auf dem Label, Ulterium Records.
Ja, das sind sie jetzt nicht mehr, haben sie irgendwie, sind sie abgestiegen oder aufgestiegen?
Gleiche Liga wahrscheinlich. Also mir sagt das Label nichts.
Okay.
Genauso wie außerhalb von unserer Szene keinem Ulterium Records was sagt.
Was für Musik machen sie denn?
Kennt ihr Camelot?
Mhm. Ja.
Kennt ihr den alten Sänger, Roy Khan? Also der Sänger von Black Fate, der klingt genauso. Das ist echt krass. Aber es ist irgend so ein Grieche.
Okay, also so progressiv.
Emil war ja damals irgendwie in Griechenland unterwegs und hat irgendwie alle Power-Metal-Bands, die bei 3 nicht auf dem Baum waren, gesigned. Die waren dabei. Genau, textlich. Ich habe leider keine CD von denen, deswegen wollte immer noch mal ein bisschen tiefer graben, was jetzt dahinter steckt, ob die einfach so auf dem Label gelandet sind oder ob sie irgendwie einen christlichen Background haben oder so. Der Text lässt sich geht, glaube ich, ein bisschen so um falsche Propheten. Lässt sich aber auch in alle Richtungen interpretieren. Also jetzt nichts Explizites dabei.
Okay, dann.
Aber Savior Machine cached natürlich
so heißt
erstmal
das,
alle
das,
in der Szene.
So heißt das Album. Why not?
Heißt das Album? Der Song heißt so, glaube ich.
Der Song heißt so. Grundsätzlich ist Savior Machine ja auch nur eine Anspielung auf den gleichnamigen Song von Bowie, der auch so heißt. Dann das letzte Release, das wir dir vorstellen wollen diese Woche, mit gleich zwei 1000 Sassas der Szene, nämlich dem Christian Liljegren und dem Jani Stefanovic. Und sie haben jetzt die fünfte, die sechste, die siebte, die zehnte Band gegründet.
Auf ich weiß nicht, aber ich glaube tatsächlich die erste gemeinsame, oder?
Nein, es gab doch schon Divine Fire.
Ach, die Weinfeier war Jani Stefanovic auch dabei.
Ja, und Golden Resurrection war dann hier auch dabei oder so. Da war doch Gott. Auch der, war
da ich nicht blick der, da echt nicht mehr
der
durch.
Jetzige Sabaton-Gitarrist mit dabei. Ich glaube, da war der jetzige, das war ein Projekt von Liljegren. Stefanovic bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, der jetzige Sabaton-Gitarrist war da dabei. Long story short, es ist irgendwie so progressiver, symphonischer, technischer Death Power Metal.
Also wenn ihr die beiden kennt, Christian Liljegren und Jani Stefanovic, und euch vorstellt, die machen gemeinsam Musik, genauso klingt's. Ja. Muss man so platt sagen.
Ja, tatsächlich.
Also es klingt sehr schön, weil auch tatsächlich ein bisschen Abwechslung im Vergleich zu Narnia dabei ist, eben weil Jani Stefanovic ein bisschen anderes Gitarrenspiel reinbringt. Ich glaube, ich habe gelesen, hier CJ Grimmark ist trotzdem auch noch dabei, also die machen Gitarren-Duo. Aber die Frau von Jani Stefanovic, Katja Stefanovic, die ist quasi noch als Sängerin dabei und die singen dann öfters mal im Duett und ist von der Produktion her auch ein bisschen moderner als Narnia. Also Narnia ist so ein bisschen Richtung Sabaton-Sound, Keyboard und ich glaube bei der einen Waymaker-Single klingt es tatsächlich so, als hätte Jani Stefanovic von Miseration irgendeinen Riff genommen, da war er auch am Start und hätte einfach Christian Liljegren drüber gelegt.
Also ich fand tatsächlich, dass es ein bisschen stark an Divine Fire klingt, nach einem moderneren Divine Fire. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, also ich fand es sehr gut. Es sind drei Releases draußen, drei Singles, The Waymaker, Kingdom of Heaven und ein Striper Cover. Ist das richtig? Das habe ich nicht angehört, weil es ein Striper Cover war.
Soldier Son.
Ist es gut?
Ach ja, ist doch... bringt halt einen moderneren Touch rein, also schon schön. Und sie singen alle drei drauf. Also man muss sich nicht nur mit der Stimme von Christian Liljegren. Das Promo-Video ist ein bisschen schade, das ist halt so dieses
das
heutige YouTube-Ding.
Ist absolut. Also ich glaube, er steht in seinem Büro. Er steht in seinem Büro.
Irgendwie vor seinem Kleiderschrank oder so.
Genau, also er steht in seinem Büro. Also
Hauptsache ein Video rausgebaut.
Genau, Hauptsache ein Video. Also,
Hannes, ich guck dich an. Nee, ihr macht das besser.
Ja, also ich glaube, die Prophecy-Videos finden nicht vor eurem Kleiderschrank statt.
Es sei denn, du hättest eine Halfpipe bei dir im Kleiderschrank. Das wäre natürlich schon sehr nice.
Ja, habe ich leider nicht, ne?
Ja. Das nächste ist nicht dein Ernst, Josh. Das ist
ja, das ist eigentlich auch nur so ein Gag. Also das geht gerade viral irgendwie übelst. Eine Achtjährige performt halt Chop Suey und weil man irgendwie der Meinung war, oh, Chop Suey ist voll der böse Text. Keine Ahnung, ich kenne den gerade nicht auswendig.
Ist Chop Suey ein böser Text? Also ich weiß, dass da die letzten Worte von Jesus am Kreuz am Ende vorkommen.
Ich weiß nicht, jedenfalls haben sie aus irgendeinem Grund, ich meine, das ist irgendwie ein Projekt, so was irgendwie in Amerika irgendwo, keine Ahnung, Kinder dürfen Musik machen und dann wird das Ganze auf YouTube gestellt und irgendwie professionell produziert und klingt auch ganz amtlich. Und die haben auch irgendwie schon Slipknot gecovert und so, also auch mit Originaltext, also irgendwie einem bösen Text kann es eigentlich nicht gelegen haben. Aber die haben auf jeden Fall aus diesem Chop Suey eine christliche Metal-Version gemacht.
Also wir haben mal eine Mischung aus What the Fuck und Erstaunen, wie gut achtjährige Gitarre spielen können, wenn man dann mal Wein gehen möchte.
Ich glaube, die Gitarristen sind älter.
Ja, dann sind sie
ich glaube, nur die Sängerin ist 8.
Dann sind sie 10. Also die sind alle irgendwie noch 1,50 groß und die Gitarre ist größer.
Ja, wir
haben
noch doppelt so groß wie sie.
Genau, also. Die Gitarre ist doppelt so groß wie die Spieler. Also echt amtlich. Ich bin durchaus beeindruckt. Ich kann nicht so gut Gitarre spielen. Und schaut es euch mal an für den täglichen What the Fuck.
Genau. What the Fuck ist ein gutes Stichwort.
Genau, weil...
Hannes. Fresh Metal.
Wie kommt man dazu, Fresh Metal zu spielen? Was ist Fresh Metal?
Ja, die Frage müsste ich eigentlich an den Musikwissenschaftler hier weiterleiten. Ich weiß es selber nicht so genau. Die Frage ist auch, spielen wir überhaupt Thrash Metal? Weiß ich nicht. Also man kann es wohl so einordnen. Für Außenstehende wahrscheinlich am einfachsten. Aber wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, wir sehen uns jetzt nicht als typische Thrash-Metal-Band, weil wenn ich jetzt an typischen Thrash-Metal denke, zum Beispiel, was weiß ich, Metallica, Slayer, solche Geschichten oder vor allem auch die deutschen Thrash-Metal-Bands wie Destruction Creator, da sind wir halt musikalisch sehr weit von entfernt. Also von den Ami-Bands sind wir vom Können her sehr weit entfernt, von den Deutschen auch, aber auch einfach so, ja, vom Stil her, ich denke, es ist einfach eine Mischung aus vielem. Man müsste sich selber mal anhören, mal reinhören und sich überlegen, in welche Schublade man es selber reinordnen will. Wir haben es jetzt mal Thrash Metal genannt.
Mit F am Anfang, also mit F am Anfang.
Genau, das kann ich vielleicht eher erklären. Ach so, hast du vorhin Thrash gesagt?
Ja, habe ich tatsächlich gesagt, aber ich fand es gut, dass ich nochmal einen musikalischen, musikwissenschaftliche Erklärung von Thrash Metal bekommen habe, weil Tobis Internetverbindung ist gerade so kurz, dass er wahrscheinlich dazu keinen Kommentar abgeben wollte.
Okay, schade.
Ja, deshalb habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, dass eure THs alle sehr, sehr unsauber ausgesprochen waren.
Ja, schwäbische THs sind die besten.
Thrash Metal.
Ja, es war übrigens in Karlsruhe, als wir auf die Idee gekommen sind, da haben wir auf dem besagten No-Playback-Festival gespielt, da habt ihr hier drüber auch schon mal gesprochen, am Rande, wo es darum ging, über Bands, die Samples benutzen. Also super Festival in Karlsruhe, und da hat am nächsten Tag die Lokalpresse, ich glaube Karlsruher Tagblatt oder so, wisst ihr besser, ihr seid ja teilweise aus Karlsruhe, die haben dann geschrieben, Prophecy 23 spielen Thrash Metal, also mit F. Thrash Metal. Und das war dann für uns die Initialzündung zu sagen, ja, erst haben wir uns natürlich mega aufgeregt, so, ja, wieder hier Lokalpresse und die wissen gar nicht, wie man das schreibt. Aber dann sind wir am nächsten Tag aufgewacht und haben gedacht, nee, eigentlich hat sie ja recht gehabt, die Redakteurin, weil sie hat es für sich als Thrash Metal empfunden, und das haben wir dann zum Anlass genommen, unseren Musikstil selber Thrash Metal zu nennen, und haben sogar unser aktuelles Album, was ja im März rausgekommen ist, haben wir sogar Thrash Metal genannt.
Und ich finde tatsächlich, dass es sogar eine sehr gute Bezeichnung ist, weil es trifft die Stimmung eurer Musik echt gut, und die phonetische Ähnlichkeit zu Thrash Metal ist gegeben, und es kommuniziert, glaube ich, sehr gut, was ihr macht.
Ja, super, danke.
Und nach dem fünften Bier und mit schwäbischem Akzent eh nicht mehr von Thrash Metal zu unterscheiden,
nicht mehr akustisch. Zu unterscheiden, genau.
Ja.
Schwäbisches TH.
Wir wollen einfach den Leuten auch ein bisschen Gefallen tun, dass man es auch leichter aussprechen kann.
Ja, definitiv. Also,
und man muss nicht immer diskutieren, ob man Thrash jetzt mit TH schreibt oder nur mit T.
Ja, ach, dieser.
Man müsste eigentlich sagen, Thrash Metal schreibt man mit F.
Ja, genau. Ihr hattet leider jetzt keine, ihr habt es gerade vorhin schon erwähnt, ihr hattet keine Gelegenheit, euer Album auf Natur zu präsentieren. Ihr wärt mit Anvil, glaube ich, auf Tour gegangen. Mhm. Die sind auch grün und hätte gepasst. Und die Tour fiel wegen Corona komplett ins Wasser. Hattet ihr überhaupt die Chance, eine Show zu spielen, oder ist sie komplett?
Nee,
ist komplett.
Die ist 12 Tage vor unserem ersten Konzert abgesagt worden. Anvil war erstaunlich lange noch auf Tour, also die Tour von Anvil ging früher schon los, das heißt, die haben einen Teil von der Tour schon gespielt gehabt und gerade in England noch viele Shows gemacht, wo in Deutschland schon nichts mehr möglich war, und als sie dann rübergekommen sind nach Deutschland, war dann relativ schnell klar, dass es keine Konzerte geben wird in der Form, und dann wurde die Tour abgesagt bzw. verschoben. Anvil versucht es nochmal im Dezember mit ähnlichen Locations, und da werden wir aber nicht dabei sein, weil wir also ganz praktisch, weil wir keinen Urlaub mehr kriegen. Wir mussten, ist ja auch immer die Frage, ja, mit Bands und sowas und Touring-Bands, wie kriegt man das so unter einen Hut? Wir haben halt bei 4 Wochen Tour, muss man natürlich überlegen, wie kriegt man es hin? Nimmt man seinen kompletten Jahresurlaub? Wir arbeiten alle, und wie läuft es? Wir haben es dann teilweise so gemacht, dass wir auch unbezahlten Urlaub genommen haben, aber auch bezahlten Urlaub. Und weil dann auch in vielen Firmen dann auch mit Kurzarbeit ein Thema war und sowas, oder sich das da schon angedeutet hat, da konnten dann einige von uns ihren Urlaub nicht stornieren bei ihrem Arbeitgeber und mussten dann 4 Wochen sozusagen daheim hocken. und haben nicht mehr genug Urlaub, um im Dezember die komplette Tour mitzufahren. Das war der eine Grund, warum wir es abgesagt haben. Und der andere war natürlich auch, weil wir da ein bisschen nicht sicher waren, ob das überhaupt auch im Dezember stattfindet.
Ja, also die Zeichen stehen jetzt nicht so auf mega grün. Also ich glaube, es wäre schon ein sehr risikoreiches Unterfangen, jetzt eine Tour anzusetzen. Ihr hättet auch auf dem Summer Breeze gespielt. Ist wenigstens das wiederholbar oder?
Es steht noch nicht fest.
Steht nicht fest.
Also es steht noch nicht fest. Ja, wäre natürlich schön, wenn es klappt. Viele Festivals haben ja das komplette Billing praktisch übernommen fürs nächste Jahr. Beim Summer Breeze ist es jetzt nicht so 1:1, was mich als Fan sehr freut, weil jetzt Blind Guardian bestätigt wurden für nächstes Jahr. Also ich werde auf jeden Fall hingehen, ob wir spielen oder nicht. Wenn wir spielen, wäre es natürlich super und wäre eine witzige Anekdote, weil jedes Mal, wenn wir auf einem großen Festival spielen, spielt auch Blind Guardian.
Genau,
also das war damals, Markus, du warst ja dabei, in Wacken, wo wir gespielt haben.
Ich war auch dabei.
Du warst auch dabei. Da hat auch in dem Jahr Blind Guardian gespielt und da habe ich auch das erste Mal Hansi Kirsch getroffen, nämlich auf der Toilette im Backstage-Bereich.
Sehr geil, aber er ist relativ klein, gell? Also es war überraschend, wie klein er ist.
Ja, uns ist ja damals nur in Saarbrücken random, als wir noch Platten shoppen gegangen sind, über den Weg gelaufen, hat uns freundlich gegrüßt, weil irgendwie die Hälfte von uns mit Blind Guardian Shirt da war und wir erstmal so, hä, was? Und dann war er schon weg und wir so, ach scheiße, das war Hansi.
Ja, er hatte noch eine Mütze auf und so. Also.
Ja, schon so leicht undercover. Ja,
man hat ihn dann so halb an der Stimme erkannt.
Ja, falls es dann tatsächlich was werden würde mit dem Summer Breeze, bräuchte ich noch irgendwie ein Roadie oder sowas oder ein Rowdy oder ein Hangaround oder so?
Habt ihr wahrscheinlich 200 Bewerbungen für.
Zu viel.
Wir haben ungefähr 10 Minuten, nachdem wir das veröffentlicht wurde, dass wir das spielen, haben wir eine große Anzahl von Anfragen gekriegt und haben dann die Leute sozusagen eingeplant, die uns auch sonst immer viel helfen, auch bei kleinen Shows und sowas seit Jahren. Und das wäre jetzt sozusagen das Team gewesen. Also man kann da ja auch nicht 20 Leute mitnehmen, sondern wir hätten halt 3-4 Kameramänner dabei gehabt und halt noch ein, zwei Roadie sozusagen. Und da haben wir zum Beispiel Maxi Haug genommen, weil der hat uns auch im Schlagzeug schon oft ausgeholfen und der hätte dann auch einen Teil von unserer Tour mitgespielt und sowas. Und dann wollten wir einfach solchen Leuten da Danke sagen, dass sie dann im Summer Breeze Backstage rumhängen können. Aber wer weiß, was bis nächstes Jahr ist. Vielleicht, ob wir überhaupt spielen, ist ja noch nicht klar, aber wenn wir spielen, kann man sich da natürlich nochmal drüber unterhalten, klar. Wir sind immer froh, wenn wir coole Leute haben, die uns helfen.
Nice Sache.
Und Musik und natürlich gerne auch Musikwissenschaftler. Dass man das auch mal theoretisch nochmal durchgehen kann, die ganze Geschichte.
Genau,
ja, dann, also jemand, ich natürlich dann.
Der eine inhaltliche und eine formale Analyse eurer Songs macht in Echtzeit im Instagram-Stream. Also praktisch
Perfekt. Direkt
eine formale und Analyse, eine harmonische Analyse und eine rhythmische Analyse. Funktional.
Ja, so ein bisschen dann wie ein Fußballkommentator, nur halt dann musikwissenschaftlich. Das wäre, glaube ich, mal sehr spannend.
Ja. Der Musikwissenschaftler muss man nach seinem Pegel schauen und vielleicht nochmal neu irgendwie einpegeln. Tobi, du bist ein bisschen am übersteuern.
Ja, ich sehe gerade hier, die Pegelanzeige, die springt immer hin und her. Das ist komisch.
Das liegt daran, dass du redest.
Nee, also die Gain, der Gain-Dings, der springt da wild hin und her. Ich habe keine Dings Möglichkeit gefunden, bisher das auszuschalten. Ich bin da schon die ganze Zeit dran.
Du hast da so ein Frickel-Linux, richtig? Das ist so ein...
Ja, aber immerhin geht's da im Vergleich zum MacBook. Da kommt überhaupt was raus.
Gut, während Tobi noch seinen Pegel sucht, ihr hattet tatsächlich, Hannes, einen echt nicen Chart-Einstieg. Also ihr seid in die Albumcharts gekommen, trotz ausgefallener Tour mit Anvil. Wie habt ihr das so wahrgenommen mit zwischen Helene Fischer und den Wildiger Herzbuben in den Charts zu stehen?
Ja, es war sehr, wie soll ich sagen, ein komisches Gefühl, weil man natürlich als Mettler jetzt nicht unbedingt das als erstes Ziel hat, in Charts zu sein. Also wenn man auf einem großen Festival spielt oder eine Tour machen kann, dann freut man sich mehr, wie jetzt über den Charts-Entry. Aber man darf natürlich auch, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ist es natürlich schon eine geile Erfahrung, weil wir damit jetzt so nicht gerechnet haben. Wir haben zwar schon Also ein bisschen haben wir darauf spekuliert, weil es gab so gewisse Vorzeichen, die darauf hingewiesen haben, dass es funktioniert. Wir hatten ziemlich viele Vorbestellungen auf die CD, haben das auch so forciert, dass viel vorbestellt wird. Einfach um da auch eine Sicherheit zu haben. Wir hatten ja diese limitierten Boxsets von 500 Stück und da hatten wir halt Schiss, dass die nicht weggehen, aber die sind halt jetzt irgendwie fast alle schon durch den Vorverkauf weggegangen. Plus normale CDs, Schallplatten haben wir ja auch limitiert. Übrigens, Josh, für dich vielleicht in grün, handnummeriert. 150 in grün, 150 in schwarz. Die grünen sind fast weg. Ich glaube, wir haben noch 2 Stück in unserem eigenen Online-Shop. Aber ja, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, für uns war es total krass, weil ja, wie soll ich sagen, das Komischste an der Geschichte war eigentlich, dass wir es gar nicht richtig feiern konnten, weil wir zeitgleich auch die Absage sozusagen gekriegt haben, oder ein paar Tage vorher haben wir die Absage für diese 4 Wochen Europa-Tournee gekriegt und dann kam das mit den Charts, da war das halt irgendwie so, ja, wir würden auch gerne mal, oder normalerweise hätten wir das jetzt auf der Tour gefeiert, ja, an dem Abend hätten wir ein Konzert gehabt und sowas, oder die ganze Woche, wo das dann mit den Charts war, und dann hätte man das schön auch feiern können, auch in der gemeinsam, weil man erschafft ja was irgendwo über Monate hinweg, und wenn man dann so einen Erfolg hat und man das gar nicht feiern kann, weil man sich schlicht nicht sehen kann. Wir haben uns in der Zeit, weil das war März, Mitte März, war ja die absolute Hochphase, was Corona betrifft, zumindest auch hier in der Region, und wir haben uns auch gesagt, wir wollen uns gar nicht treffen, so schwer uns es fällt. Wir haben uns tatsächlich erst irgendwann im Sommer das erste Mal gesehen. Das war da, wo wir so eine kleine interne Band-Chart-Release-Feier hatten, wo ich dann auch meine Haare verloren habe. Das war das erste Mal tatsächlich, wo wir uns praktisch in der Besetzung wieder gesehen haben. Und vielleicht war dieser Tag so ein bisschen, wie der Tobias vorhin erzählt hat, wie er neulich wieder auf der Bühne stand. Also es war einfach so, dass sich das total angestaut hat, miteinander zu feiern und sich vor allem auch zu sehen und auszutauschen und sowas, wie man das erlebt hat. Und das konnten wir erst im Sommer dann machen. So, das war irgendwie, das werde ich, glaube ich, immer mit der Platte und mit dem Chart-Entry verbinden.
Das ist, glaube ich,
was hat das mit deinen Haaren auf sich?
Die beste Erinnerung, die man mitnehmen kann. Und jetzt genau die richtige Frage: Wie wirst du ohne Haare Headbang?
Ja, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum wir noch keine Corona-Konzerte gespielt haben.
Weil du kannst nicht mehr Headbang, es geht einfach.
Ich habe früher mal gesagt, in meinem jugendlichen True-Metal-Dasein, habe ich gesagt, wenn einer keine langen Haare hat, darf er auch keine Flying Wii-Gitarre spielen. Ja.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt halt mir die Haare abmachen habe lassen bei dieser besagten Bandfeier. Und jetzt weiß ich auch noch nicht genau, wie das dann ist, wenn ich dann mal wieder auf der Bühne stehe. Also es wird auf jeden Fall komisch und ich weiß nicht, wie ich headbangen soll, ob das überhaupt noch Sinn macht. Oder Ben, wie ist denn bei dir? Du hast ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit keine Haare mehr auf dem Kopf. Und zumindest oben.
Also daran gewöhnt man sich tatsächlich. Weil es gibt ja dieses unbeschriebene Gesetz im Metal, entweder man hat lange Haare oder Vollglatze. Also irgendwas dazwischen geht nicht. Mhm. Mittlerweile sage ich so, es fühlt sich deutlich freier an, ohne Haare zu headbang, weil man sie dann nachher nicht knoten muss. Also,
ja, okay. Ja, super.
Ich sehe das mal als gespannt, Vorteil.
Ja. Okay, aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Josh, du hast gerade, glaube ich, so im Nebensatz gefragt, wie es überhaupt dazu kam. Kann man gerne auch nachverfolgen. Gibt es eine Videodokumentation davon auf unserem Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Also es war so, wir hatten letztes Jahr die Aufnahmen und da war irgendein Produzent im Studio, der gesagt hat, ja, das Zeug, was ihr da aufnimmt, das hat Potenzial, dass ihr damit in die Charts kommt. Und dann haben wir natürlich gesagt, nee, Quatsch, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen und sowas. Das wird niemals eintreffen. Und wenn es eintrifft, habe ich dann gesagt, im Leichtsinn, dann mache ich mir eine Glatze. Dann rasiere ich mir eine Glatze. Und dann wurde das immer irgendwie konkreter, beziehungsweise je näher der Release-Termin kam und dann war auch schon absehbar, dass es viele Vorbestellungen gab und sowas und dass es klappen könnte. Habe ich dann gehofft, dass die anderen das vergessen. Aber als wir uns dann wieder gesehen haben, hat der Jakob, unser Bassist, hat dann schon seinen Haarschneider dabei gehabt und dann haben wir das einfach in kurzen Prozess gemacht und die Haare sind runter.
Sehr gut, sehr gut.
War diese Ansage damals, wenn ihr in die Charts kommt, dass ihr die Haare abschneidet, so eine geheime Hoffnung? Oder, Oder eher so, also wusstest du, dass die Mähne eh bald fallen wird? Weil, ich meine, mir geht es ja ähnlich, das Haar wird immer lichter. Also zumindest hier vorne die Geheimratsecke. Ich hab beschlossen, sobald es zusammenwächst und ich hier vorne noch so eine Platte habe, die raushängt, dann glaube ich, kommen sie weg oder so. Also wenn ich das mit so einem Knall machen könnte, dann wäre das natürlich auch sehr, sehr geschickt.
Ja, also ich glaube, das war jetzt eine ziemlich tiefenpsychologische Frage. Kann ich so genau nicht beantworten. Also vielleicht im tiefsten Inneren habe ich schon damit gerechnet, dass der Zeitpunkt irgendwann kommt und habe halt nur praktisch so einen Trigger gebraucht, wo ich es dann auch gegenüber mir selbst dann rechtfertigen kann. Vielleicht schwingt es ein bisschen mit.
Frage an die Glatzenträger. Ist es mega angenehm, wenn man nicht irgendwie 3 Stunden braucht, um seine Haare zu föhnen, zu frisieren und irgendwie glatt zu kriegen? Kann das sein? Also jedes Mal, wenn ich irgendwie tonnenweise Shampoo reinschmiere und irgendwie Haarkuren draufpacke, denke ich mir, hey, es nervt.
Also man braucht beim Duschen auf jeden Fall nicht so lange. Also
genau, Fitnessstudio, Klassiker.
Genau. Einfach mal Handtuch drüber und gut ist.
Ja.
Das Einzige, was ein bisschen länger braucht, ist, also das ist jedenfalls bei mir so, wenn ich die Glatze neu rasieren muss, da muss ich schon ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber sonst ist es eigentlich recht easy zu handhaben.
Sehr gut, ich glaube, wir sollten mal anfangen, so ein Metaller Beauty-Channel zu machen auf YouTube, uns dann von DM sponsern lassen. Hier Glatzenrasierer und beste Haarkur für alle Metaller.
Dann machen wir als Influencer noch irgendwie, keine Ahnung, wie gibt's da auf YouTube? Dunkler Parabelritter, irgendwie, wie heißt der Typ von Fäulnis? Ernie?
Es gibt Metal-Influencer, ich lerne
Ernie. Ja. Also wenn der dunkle Parabelritter nicht jetzt schon gesponsert ist von Vella oder so, das, dann weiß ich auch nicht, weil der hat ja die vollsten Haare, die man sich nur vorstellen kann. Wo er ihn mit Neid ablasst. Also muss ich schon sagen.
Oh ja.
Aber jetzt haben wir so viel über freshen Metal und freshe Haircuts geredet. Wollen wir eigentlich auch mal einen Song hören von dieser Platte?
Genau, also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, Hannes darf sich einen Song wünschen. Und ich habe gehört, da gibt es einen, den es bald in einer anderen Fassung vielleicht mal geben wird. Und den sollten wir jetzt vielleicht erstmal in der Albumversion anhören. Welcher ist es denn?
Der Song heißt I Wish I Could Skate. Ich wünschte, ich könnte skaten. Und
genau.
Der handelt davon, dass man im Leben auch oft auf die Fresse fliegt und man es eigentlich viele Dinge nur schaffen kann, wenn man auch mal hingefallen ist. Und das ist so ein bisschen beim Skaten auch so. Das ist so die, wie sagt man, Metapher.
Sehr gute Ankündigung. Dann I Wish I Could Skate von The Prophecy 23. Viel Spaß.
Out on the street, criminal gang, causing terror and fear. Just be chill dudes, hitting the routes in, go to the front door spot. While you're in the
Wie hat euch der Song gefallen?
Ich mag die Punk-Vibes total. Ich weiß noch,
also ich finde es tatsächlich ein echt guter Song. Und er hat wahrscheinlich sehr dazu beigetragen, dass Hannes jetzt keine Haare mehr hat.
Okay, dankeschön. Freut mich.
Was hat es denn mit dem Re-Release, mit der Re-Aufnahme auf sich? Ihr habt in der letzten Zeit was gebastelt, was aufgenommen, was ist es Metal? Ist es noch
Metal?
Wir haben,
es ist schon noch Metal. Es ist aber nicht Fresh Metal, sondern es ist Brass Metal. Brass Metal. Und zwar ist die Idee ist uns gekommen, auch bei einem Podcast. Und zwar beim Podcast vom Musikhaus Heilbronn. Der Podcast heißt Musik aus Heilbronn.
Sehr zu empfehlen.
Und sehr zu empfehlen. Und da haben wir tatsächlich das erste Mal festgestellt, dass jeder von uns in der Band ein Blasinstrument spielen kann.
Das habt ihr da jetzt festgestellt. Weniger. Also ihr wart dann in diesem Podcast und habt es dann gemerkt, dass jeder von euch ein Blechbläser ist.
Genau. Also weil da kamen halt so die typischen Fragen so, wie seid ihr zur Musik gekommen und sowas, ja. Und da hat dann jeder halt so seine Story erzählt und was irgendwie zwei, drei von uns hatten, dass sie halt ganz klassisch im Posaunenchor angefangen haben mit dem ersten Instrument. Das war bei mir die Trompete.
Die guten C-Trompeter, die nicht irgendwie transponieren, sondern die reinblasen.
Nee, es ist keine C-Trompete, es ist eine B-Trompete im Posaunenchor. Die C-Trompete ist im, soweit ich informiert bin, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber die C-Trompete ist eher so im Stadtkapellenbereich angesiedelt.
Was sagt denn der Herr Bachmann dazu? Der ist doch auch Musikwissenschaftler.
Ja, von der Begrifflichkeit her ein bisschen kompliziert. Musikwissenschaftler und ehemaliger Posaunenchorbläser. Das heißt, ich habe natürlich auch damals die Trompete gespielt. Sie ist mit dem Grundton B, aber klingend. Das heißt, wenn ich auf der Trompete ein C spiele, dann klingt ein C. Der Blaskapelle ist das, wenn ich ein C spielt, dann klingt ein D, glaube ich, so rum. Ich habe mich da nie so wirklich näher mit auseinandergesetzt.
Das heißt, die Kirchenleute, die lernen, wenn man in die Trompete reinbläst, dann klingt sie so, wie sie klingt. Und die Stadtkapellenleute, die lernen, wenn man in die Trompete reinbläst, dann klingt sie den Halbton höher oder den Ganzton höher.
Ganzton, ja. Genau.
Okay.
Oder tiefer, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube höher.
Ich glaube höher. Ich glaub anders höher. Halt. Ja. Also das haben wir da festgestellt. Ich habe Trompete gelernt als Kind. Der Theo hat Posaune gelernt. Der Jackson hat Horn gelernt. Ich weiß nicht, ich glaube Waldhorn heißt es. Dann hat der Philipp Wieser, unser Gitarrist, hat Saxophon gelernt. Und der Luca, unser Death-Metal-Sänger, man glaubt es kaum, hat auch eine Zeit lang Saxophon gespielt. Und so hatten wir schon mal eine Brass-Section am Start. Das war so der Grundgedanke. Und es hat sich dann sogar so entwickelt, dass wir noch weitere Instrumente dazugenommen haben. Also ich habe mir noch das Cello drauf geschafft. Weil, also man kann, also jetzt nichts Kompliziertes, aber so für so Streicherdinger im Hintergrund reicht's. Also habe ich mir das Cello drauf geschafft und habe das auch aufgenommen. Und der Philipp Wieser hat auch noch Klavier eingespielt und ich habe noch die Ukulele eingespielt. Und wir haben also von dem Song, den wir gerade gehört haben, haben wir eine Brass-Metal-Version gemacht und die kommt im September als digitale Single und als Video raus.
Wir sind sehr gespannt. Das klingt echt sehr abenteuerlich, sehr exotisch. Ich freue mich.
Ich bin sehr gespannt.
Wie ist der Vibe? Wie würdest du ihn beschreiben? Kommt so ein bisschen Jazz-Vibes oder kommt so ein bisschen Ska-Vibes oder ist es nichts von alledem und wir müssen einfach warten, bis es draußen ist?
Man muss ein bisschen warten, weil es ist so ein bisschen auch unerwartet. Ich meine, der Song hat ja eh so ein paar Stellen, wo wir erst einmal, wo wir unerwartet sind. Wir haben es ja gerade gehört. So, es fängt an mit so einer Steigerung und so einer Punk-Steigerung und dann kommt im Grunde so ein Drum-Break und dann kommt nochmal ein paar Griff und dann kommt dieser Funk-Riff, wo nur der Bass spielt. Dieses Dead. Und am Schluss haben wir aber dieses Epische mit den Chören, also in der Originalversion. Und das war natürlich die Herausforderung und das auch wieder umzusetzen, sind auf jeden Fall einige Überraschungen drin. Also es lohnt sich auch anzuhören und auch durchzuhören.
dann sind wir da sehr gespannt. Ich bin auch gespannt auf das Video. Ich freue mich schon sehr. Ich bin vor allem ein echt großer Freund von, wenn Metal mal so ein bisschen aus diesem Genre-Käfig herauskommt. Also ich mag es immer sehr, wenn Einflüsse reinkommen, die jetzt erstmal nicht so E-Gitarren und Schlagzeug, drumlastig sind, wie man es gewohnt wäre. Weil ich glaube, wenn sich ein Genre erlauben kann, mal zu experimentieren, dann sowas Untergründiges wie der Metal. Ich bin echt gespannt.
Wird das Ganze dann den Titel Hannes Blast Orchester tragen?
Nein, ist schon auf die Idee ist bisher tatsächlich noch niemand gekommen, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen zu spät. Wir haben schon sozusagen das eingereicht bei Spotify, um wieder da auf das Thema zurückzukommen. Also der Titel steht schon, das heißt I Wish I Could Skate, Klammer auf, Brass Metal Version, Klammer zu, von der Band The Prophecy 23.
Und beim Blast of Eternity 2021 werdet ihr dann das Stück in der Brass-Version spielen, weil Blast of Eternity und Blass.
Ah, okay. Ja. Ja, wir haben eigentlich uns vorgenommen, dass wir das, Achtung, Kult, niemals live performen werden.
Das hat Horde auch gesagt, und dann haben sie 2011 bei uns gespielt.
2010 war das. Aber auch mal angenommen, es würde irgendwie eine Handvoll Bläser dann plötzlich auf die Bühne stürmen und anfangen, würdet ihr dann mitmachen?
Also du sprichst jetzt von dir, nehme ich an.
Ja, vielleicht, ich habe gehört.
Ja, mal gucken. Aber wir können es gar nicht selber performen, weil wir, das ist ja multi-instrumental, ich kann ja nicht gleichzeitig Ukulele, Trompete. Achso, ich habe übrigens auch noch Tenorhorn eingespielt und noch irgendwas. Nee, Tenorhorn, Trompete und Ukulele, aber wir können es nicht gleichzeitig machen, weil man hört auch ein Schlagzeug, also wir haben die Schlagzeugspuren vom Original behalten und der Theo spielt aber auch gleichzeitig Posaune und es ist jetzt mit dem Drumkit, was der Theo hat, nicht möglich, gleichzeitig Schlagzeug zu spielen und Posaune. Aber vielleicht findet sich ja mal irgendeine Gruppe, die Bock hat, uns zu featuren oder so.
Ich habe letztens auch so einen Alleinunterhalter gesehen, der hat gleichzeitig Trompete und Schlagzeug gespielt, also das geht schon, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Also BOE 2021, dann die Live-Premiere von der Brass Edition. Das war's für den Podcast heute. Wenn ihr uns ein paar Sternchen geben wollt auf iTunes, dann ist das sicherlich eine super Idee. Das kann man mega leicht tun in eurem Podcast-Player. Empfehlt uns weiter. Lasst uns ein Like da, auch auf den anderen Plattformen. Feedback gern gesehen auf Twitter @BlastOfEternity, auf Facebook @BlastOfEternity, auf Instagram @BlastOfEternity. Wo findet man The Prophecy 23, Hannes?
Auf Facebook, Instagram. Wo man uns nicht so gut findet, das muss man vielleicht auch mal sagen, ist auf YouTube. Wir haben keinen guten eigenen YouTube-Channel, sondern haben uns dafür entschieden, unsere Videos in der letzten 10 Jahre hauptsächlich auf dem YouTube-Channel von unserem Label, von Massacre Records, zu veröffentlichen, weil die einfach mehr
Reichweite haben.
Subscriber haben. Ja. Und deswegen haben wir die Sachen teilweise bei uns gar nicht gepostet. Also veröffentlicht, damit man nicht zweimal das gleiche Video auf YouTube hat.
Dann einfach The Prophecy 23 eingeben bei der YouTube-Suche und dann kommt schon.
Genau. Also wie man am besten ist, man geht auf theprophecy23.com. Das ist so eine kleine Landingpage, wo man dann auch auf alle möglichen Sachen weitergeleitet wird und auch kurze Bandinfo und alles da knackig und nice kurz hat.
Links in den Shownotes, klickt mal durch, jetzt auch direkt im Podcast-Player. In diesem Sinne, in 14 Tagen kommt die nächste Folge raus. Bleibt gesund und macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.